Ich bin sicher, die meisten von euch sind schon mal geflogen und kennen die Erfahrung als Passagier in einer Passagiermaschine. Das können wir abhaken, das Thema. Was danach kommt, was im Hintergrund passiert, das ist das Spannende. Ich habe hier mit mir auf der Bühne gleich zwei Menschen, die wissen, wie das geht, die darüber erzählen können. Die eine ist Klein-Sophie, sie ist Pilotin. Sie ist Pilotin im Herzen mit ganzer Seele und sitzt normalerweise vorne links. Und wir haben einen anderen Menschen, der steht irgendwie so Christian Lölkes. Also wundert euch nicht, der Mensch ist hier eigentlich als Obelix bekannt. Obelix hat inzwischen mit der Flugsicherung zu tun und kennt sich da beruflich so ein bisschen aus. Und die beiden werden euch erzählen und erklären, wie das Ganze funktioniert. Fetten Applaus für Obelix und Klein-Sophie.
Danke sehr.
Viel Spaß. Ja,
so, wir fangen mal mit einer Frage an. Also schön, dass ihr alle da seid. Aber wir haben zwei Fragen. Erstens, wer ist schon mal alles in einem Flugzeug mitgeflogen? Aber, ja, also eine Mehr von Händen. Und jetzt, vielleicht sehe ich hier besser, wer ist schon mal selber ein Flugzeug geflogen? Sag mal, was macht ihr alle hier eigentlich?
Wollt ihr was lernen oder ist das hier irgendwie nur zum Spaß?
Also ich glaube, die sind da, um uns nachher die peinlichen Fragen zu stellen.
Ja, okay, also wir haben nur 5 Minuten Q&A, also ihr müsst die Fragen schnell stellen und bitte fangt nicht an mit guter Vortrag, sondern einfach Frage. So, also bevor wir jetzt erstmal klären, wie man so ein Flugzeug fliegt, müssen wir erklären, wie so ein Flugzeug fliegt, weil das erklärt, warum wir ein Flugzeug fliegen, wie wir ein Flugzeug fliegen. Also, was brauchen wir? Wir brauchen irgendwie so... man sieht es nicht. Man braucht irgendwie so einen Gegenstand, der möglichst aerodynamisch geformt ist, dass, wenn da Luft drumherum strömt, möglichst viel Auftrieb erzeugt wird bei möglichst wenig Widerstand. Oder man heißt Maule und macht fliegende Backsteine, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass da um diesen Körper Luft drumherum strömt. Das ist so ein Pfeil. Jetzt, Luft ist relativ hackerfreundlich, die ist relativ faul, das heißt, die wird da nicht freiwillig um diesen Gegenstand rumströmen. Wir müssen also irgendwie gucken, dass der Gegenstand durch die Luft durchgezogen wird. Das machen wir, indem wir da einen Motor ranpacken und weil wir da drin auch irgendwie einen Selbstzweck haben wollen, einen Rumpf und so ein paar Leitwerke, dass wir in die Richtung steuern können. Und dann haben wir da so ein Flugzeug. Physikalisch haben wir dann jetzt Anliegen, die... ich muss dann weiterklicken, so rum. Jetzt haben wir da einmal die Gewichtskräfte. Das sind die Kräfte, die aufgrund der Masse und Gravitation in diesem Bock da anliegen. Und jetzt fliegen wir irgendwie da durch die Gegend. Das heißt, wir haben so ein bisschen Auftrieb. Im besten Fall ist der Auftrieb gleich oder höherwertig, also höher als die Gewichtskräfte. Das heißt, wir kommen dann nach oben. Dann haben wir nach vorne irgendwie so Schub und Schub kommt durch Sprit. Das heißt, wir haben nach hinten irgendwie so die gegensätzliche Kraft namens Geld oder Widerstand. Und, well, jetzt haben wir da ein Flugzeug. Aufgrund dieser komplexen Gleichung ergibt sich jetzt, dass ich nicht einfach mal so anhalten kann und gucken kann, so nach dem Motto, was ist mit meinem Flugzeug oder vor mir ist irgendwie so ein Problem. Weißt du was, Obelix, wir gehen mal Kaffee trinken und klären das Problem. Sondern wenn wir jetzt aufhören zu fliegen, dann fallen wir runter wie so ein Stein oder halt wie so eine Maule. Oder ein Space Shuttle ist ungefähr das Gleiche. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir unseren Flug ein bisschen vorbereiten, uns auf Probleme und Gegebenheiten einstellen.
Vorbereitung. Kann ich jetzt losfliegen?
Ja, versuch's doch mal.
Ich versuch's mal.
Wo willst du denn hinfliegen? Ja, hat nicht geklappt, oder?
Ja, ich bin sauber gelandet.
Ja, aber du wolltest doch da hinten hin, oder?
Also ich sehe, das Flugzeug ist nicht kaputt. Ich würde sagen, Erfolg.
Nee, ich glaube nicht. Also wir müssen also irgendwie gucken, dass wir uns auf unseren Flug vorbereiten, dass wir uns mal einen Plan machen, wie wir sowas tun. Ich würde sagen, wir nehmen einen Atlas und machen da einfach mal so eine Linie rein, oder?
So eine Linie?
Ja, guck mal, wir sind in Hamburg und hier ist irgendwie Suppe und wir wollen unten nach Malle.
Das klingt nach einem spannenden Flugplan.
Ja, oder?
Aber sag mal, Sophie, wenn ich da jetzt losfliege, dann muss ich ja durch Frankreich durch.
Ja, und?
Ja, darf ich das überhaupt?
Weiß ich nicht.
Ja, also ich glaube...
Frag doch mal jemand, der es weiß.
Ich frage mal jemand, der es weiß. Moment. So, also ich erkläre euch das kurz. Wir sind nur zu zweit, deswegen müssen wir uns das gegenseitig so durchspielen. Flugzeuge fliegen durch verschiedene Länder und es wäre schon cool, wenn in allen Ländern ungefähr die gleichen Gesetze, Vorgaben und Richtlinien gelten. Als dann die ganzen Flugzeuge aufgekommen sind, hat man bei der UN eine Organisation gegründet, nämlich die ICAO. Die ICAO ist eine Sonderorganisation der EU, das wird jetzt so richtig trocken langweilig. Ich sehe schon, nicht alle einschlafen, bitte.
Also Regulierung können wir in der Fliegerei und Struktur auch.
Genau, also es ist ganz, ganz viel Papier. Die ICAO ist eine internationale Organisation, so wie die UNESCO, WHO, WMO, UNICEF, gehört dazu und es sind alle 193 UN-Staaten Mitglied, auch Nordkorea. Jedenfalls.
Also wir haben das vorher nachgeguckt.
Nachgeguckt, das ist wirklich so. Nur der Vatikan und Liechtenstein sind nicht dabei, aber die haben nicht so viel Luftraum, da ist das auch nicht so wichtig. Ja, also der Vatikan hat, glaube ich, keine Fußballmannschaft, weil sie keinen Fußballplatz haben. Also so ähnliche Probleme, wenn man so ein kleiner Staat ist. Die ICAO regelt alles in Dokumenten, also man hat sich dann sozusagen damals geeinigt, ich darf mit Flugzeugen über andere Länder fliegen, wenn ich nachfrage, wir sind alle lieb zueinander und da ist alles geregelt. Da gibt es ganz, ganz viele Dokumente, sozusagen Annexe, zum Beispiel Luftfahrtpersonal, wie werden die Leute ausgebildet, was für Verkehrsregeln gibt es, also so wie rechts vor links. Was für Einheiten, ja, das ist auch wichtig, ihr kennt es ja, es gibt Länder, die haben so spannende Körpereinheiten.
Also ich habe meine, ich habe hier, guck mal, da, so ich bin ein Fuß dabei. Da, ich fliege. Also
man misst in Füßen, es gibt dann aber auch andere Länder, die messen aus Versehen in Metern, aber insgesamt ist man bei Füßen und nautischen Meilen.
Also Fun Fact, wir wollen seit den 70er Jahren von Füßen nach Metern migrieren, das dauert noch, das ist so wie die IPv4-Einführung in der IT.
Ja, also vor allem, man muss dann alle 193 Mitgliedstaaten überreden, dass das auch irgendwie sinnvoll ist.
Ja, das ist ziemlich viel Papier, wa?
Genau, also es gibt aber dann auch noch mehr. Es gibt den Betrieb von Luftfahrzeugen. Ja? Also was muss mein Flugzeug können, was muss ich in Erwartung dran machen? Telekommunikation, ja? Ihr könnt euch vorstellen, Funkprotokolle, das muss alles einheitlich sein, das muss in allen Ländern gehen. Ganz, ganz wichtig, Flugunfalluntersuchungen.
Hey, warum untersuche ich einen Vorfall? Wir sind in der IT, wir machen einen Fehler und dann sagen wir, es ist doof gelaufen, Sprint-Review und machen ja, dann einfach nochmal. Also warum soll ich ihn untersuchen?
Die Luftfahrt lernt von ihren Unfällen.
Ach so.
Ja, das kann man machen. Ja. Also jedenfalls auch ganz wichtig, also nach internationalem Recht gibt es da Regelungen, wie sowas untersucht werden soll, welche Länder beteiligt sind. In jedem Land gibt es dazu auch eine Stelle, die sich darum kümmert. Und da gibt es auch ganz viele Berichte, da kommen wir am Ende noch zu. Auch ganz, ganz wichtiger Aspekt, das alles transparent durchzulesen. Und es gibt auch Regeln zu, wie muss ein Flugplatz aussehen, was steht da drauf, was steht da nicht drauf und so weiter und so fort. Es gibt 19 Annexe und dann gibt es noch 5000 Dokumente mit 7000 Versionen in allen Sprachen. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist ein Riesending. Ihr kennt jetzt vielleicht aber zum Beispiel, denkt ihr so, kann ich mir vorstellen, ich kenne diese Flughafencodes. Ja? Also Frankfurt ist FRA. Berlin-Brandenburg ist BER. Das sind keine.
Ja, ein Flughafen?
Berlin hat einen Flughafen. Oh. Ja. Dazu kommen wir gleich noch. Ob es glaubt oder nicht, er funktioniert sogar. Jedenfalls, es gibt auch eine andere Organisation, die heißt IATA. Und das ist so, ich sag mal, so eine Gruppe, eine Organisation, keine internationale Organisation, sondern einfach nur eine Organisation und die vergibt zum Beispiel diese Flughafencodes. Die kümmert sich auch um das ganze Ticketing und Fluggewerbe und dies und das. Das ist aber nicht die ICAO. Deswegen werdet ihr auch im Verlauf des Vortrags sehen, wir benutzen andere Begriffe, zum Beispiel der Code, der ICAO-Code für Frankfurt ist EDDF und der für Berlin ist EDDB.
Also um es anders zu erklären, die IATA macht eigentlich eher so Marketing, so Frankfurt FRA und die ICAO macht sowas mit Strukturen und mit Regelungen, richtig?
Genau, also das ist auch alles geregelt, steht in irgendeinem Dokument auf Seite 9000. So, und noch mehr. Aber
so okay, es ist ziemlich viel Papier, kann man es einfach loslegen? Ich will es nicht mehr
hören. Willst losfliegen? Ja, wir öffnen nochmal hier deine Folie.
Ja, jetzt haben wir da ganz viele rote und blaue Linien drin.
Das sieht sehr bunt aus. Erklär uns mal so viel, was da los ist.
Ja, was haben wir jetzt da? Jetzt haben wir irgendwie so Lufträume da reingefügt. Jetzt haben wir ganz viel Papier schon gesprochen und in diesem Papier steht drin, dass das Medium Luft zwar überall das Medium Luft ist, aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir das um Flughäfen rum so ein bisschen strukturieren. Das heißt, wir bauen sogenannte Lufträume ein. Jetzt ist das ein komplexes Thema, deshalb fangen wir mal da von oben an. Und das Erste, die oberste Linie, die wir haben, sind Fluginformationsregionen.
Genau, also eine Fluginformationsregion ist so wie eine Verwaltungszone. Das muss, das kann mit den Landesgrenzen übereinstimmen, muss aber nicht, wie ihr es zum Beispiel seht. Also man sieht zum Beispiel links, Shenwick ist ein Riesenbereich, der zum Beispiel auch aufs Meer geht, um da auch den Flug zu koordinieren. Das ist alles aufgeteilt. In Deutschland haben wir 3 Zonen im unteren Luftraum. Das ist einmal Bremen, Langen und München. Es gibt im oberen Luftraum dann auch noch Karlsruhe und Maastricht. Schon zu viele Details, aber jedenfalls in diesen Fluginformationsregionen kriegt ihr als Piloten und Luftfahrzeuge Dienstleistungen, Services und so weiter und so fort. Und dann diese Fluginformationsräume haben zur Folge, dass es da auch sozusagen Kontrollcenter gibt. Ihr kennt vielleicht die Tower am Flughafen, das ist so sichtbar, das ist zum Turm, da sitzen coole Leute oben, die jedes Funkgerät bedienen und ganz viel Verantwortung tragen. Aber es gibt auch, wenn ihr weiter weg vom Flughafen fliegt, dann muss sich ja jemand anders auch drum kümmern. Und dafür gibt es dann so tolle Luftfahrkarten, die zum Beispiel erklären, wie ihr euch durch den Luftraum bewegt. Ihr seht, das sieht alles maximal komplex aus. Das ist auch irgendwie so, weil Fliegen halt doch kompliziert ist.
Was wir jetzt hier sehen, ist die zweidimensionale Ansicht dieser Lufträume. Jetzt fangen wir mal erstmal an zu erklären, was ist ein Luftraum. Wenn ich auf der Autobahn entlang mit meinem Auto tucker, dann bin ich dafür verantwortlich, dass ich dem Vordermann nicht hinten drauf fahre und dass der Hintermann, also ich sollte auch nicht so viel bremsen, dass der Hintermann mir nicht hinten drauf fährt. Das geht auch nur, weil ich aus dem Fenster rausgucken kann und ich sehe, da ist eine Straße, da sind irgendwie so Markierungen und ich fahre irgendwie geradeaus. Wenn ich jetzt so ein Flugzeug fliege, dann bin ich meist zu schnell und ich bin nicht mehr nur im zweidimensionalen Bereich unterwegs, sondern im dreidimensionalen Bereich. Manchmal mache ich irgendwann um die Türe auf und schmeiße Leute raus, mache die Tür wieder zu. Dann sollte unter mir keiner sein, weil das geht sich irgendwie nicht so gut aus. Manchmal fliege ich irgendwie relativ zügig durch die Gegend, kann nicht so einfach aus dem Flugzeug rausgucken. Dann sollte jemand anders mir sagen, wie ich gerade rumfliegen soll. Also sie sollten sich irgendwie so gegenseitig separieren.
Genau, also wir haben darüber gesprochen. Bei der ICAO steht, es gibt Luftfahrtregeln. Es gibt dann sozusagen gewisse Regeln. Das sind diese Lufträume hier. Wir schauen nochmal rein. Das ist jetzt über Berlin-Brandenburg. Und ihr seht, das sieht so ein bisschen aus wie eine Zwiebel. Das sieht aus wie eine Zwiebel, weil in diesen verschiedenen Lufträumen unterschiedliche, es gibt verschiedene Verantwortungen, verschiedene Verfahren. Euer Flugzeug muss bestimmte technische Gegebenheiten erfüllen. Und ja, es gibt auch Zonen, in die man nicht rein darf. Wir sehen diese, das sind so tolle Kreise.
Warte mal, kann ich da irgendwo ein Fax hinschicken, dass ich da durch kann?
Also du kannst beantragen, dass du durchfliegst. Aber
Telefax?
Nee, Fax kannst du nicht mehr. Auf der Webseite steht nur per E-Mail oder Post.
Wo ist die Chaospost?
Ja, vielleicht, genau, also kann ja jemand mit der Chaospost einmal beantragen. Naja, also jedenfalls, das geht. Und diese Karte sagt es sozusagen. Jetzt würdet ihr euch denken, das sieht ja hier mega blöd aus, wenn ich quasi um Berlin herumfliegen will, dann muss ich da irgendwie so einen Kreis machen, weil da sind irgendwelche Luftzonen und da will ich nicht rein.
Aber jetzt sehen wir schon, das sind in diesen Linien so kleine Boxen eingemalt. Zum Beispiel jetzt mal da oben, da haben wir so unten links FL75 bis FL100. Was bedeutet das? In der Fliegerei haben wir Flugflächen und wir haben Höhen. Flugflächen beziehen sich auf die barometrische Referenz 1013,2 Hektopascal. Das heißt, ich sage meinem Flugzeug einfach, du hast diesen Luftdruck da drin. Dann zeigt mein Höhenmesser einen Wert bezogen auf diese Höhe an. Das heißt, egal wie der Luftdruck außen rum ist, der Luftdruck ist für alle gleich falsch. Das machen wir, wenn wir schnell fliegen und oben fliegen. Wir fangen mal von oben runter an. Ich fliege mit meinem Jet in diese Flugfläche da oben rum und da steht jetzt so ein Charlie, so ein C. Was bedeutet das? Im Luftraum Charlie ist die Flugsicherung dafür verantwortlich, dass diese Jets, die nach diesen Instrumentenflugregeln fliegen, sich nicht in die Quere kommen. Und die gucken auch dafür, dass wir Sichtflieger nicht mit diesen komischen Instrumentenfliegern in die Quere kommen. Das heißt, die gucken, die sagen uns, hey, du fliegst links, du fliegst rechts, die haben die Hoheit über die Navigation. In diesem Echo sieht es ein bisschen anders. Also in diesem Echo kann ich als Sichtflieger tun und lassen, was ich will, solange ich in den gesetzlichen Regularien bleibe und mich nach dem Wetter halte. Die Flugsicherung hat mir nicht zu sagen, ob ich links oder rechts fliege. Aber da fliegen auch Flugzeuge nach Instrumentenflugverkehr. Das heißt, die Flugsicherung kontrolliert diesen Luftraum und sagt dann mit den Instrumentenfliegern, hey, da kommt so ein Sichtflieger, guck mal bitte aus dem Fenster raus. Und ganz unten ist Luftraum Golf. Da gibt es keinen Instrumentenflugverkehr, da solltest du frei von Wolken bleiben, da kannst du nur irgendwie Sichtflug machen. Jetzt ergibt sich ein Problem. Manchmal muss ich irgendwie mit so einem Chat nach Instrumentflugregeln sicher von oben nach unten kommen oder von unten nach oben. Jetzt haben wir gesehen, in Luftraum Echo, Luftraum Golf, da haben wir keine Sicherstellung der Separierung. Das bedeutet, Ich muss irgendwie gucken, dass dieses Starling, dieses Delta nach unten runterkommt. Und das mache ich durch diese Zwiebel, durch diesen Trichter. Und jetzt seht ihr, dass der oben breiter ist als unten. Warum? Unten starten und landen Flugzeuge, da sind sie meistens langsamer, brauchen nicht so viel Platz. Oben sind sie schneller, brauche ich mehr Platz.
Genau, der Clou daran ist, das, was ihr hier seht, ist im Prinzip die Seitenansicht von dem hier. Ihr erkennt es vielleicht wieder, diese Stufen. Ja? Wenn ihr da jetzt keine Lust habt, durchzufliegen oder auch einfach da nicht durchfliegen müsst, könnt ihr zum Beispiel auch unten durch oder oben drüber fliegen. Ja? Geht alles. Das ist eine gewisse Schwierigkeit beim Lesen der Luftfahrtkarten, dass man da sehr dreidimensional denken muss und weil man ja auch dreidimensional fliegen muss. Also das ist dann schon die Herausforderung. Aber was ich mich immer gefragt habe, wir sehen jetzt hier, der Luftraum fängt am Boden an. Ja? Es gibt Golf und alles, es gibt ja irgendwelche Flugbeschränkungszonen, aber die Grafik hört bei 660 auf. So, was ist jetzt darüber? Das ist eine spannende Frage
eigentlich. Da ist die Luft ziemlich dünn, wa?
Ja, die Luft ziemlich dünn, das stimmt schon. Also Flugfläche 660 sind jetzt mal ganz grob gesagt 20 Kilometer. Aber darüber ist ja auch Luft. Also ich
ja, könnte, halt weniger, wa?
Da ist wenig Luft und man kann da drüber fliegen. Das wird zwar ziemlich aufwendig, weil man dann kein Flugzeug mehr hat, sondern nur noch einen Nachbrenner mit einer Kabine drauf. Das verbraucht unheimlich viel
Sprit. Aber es macht Spaß.
Es macht Spaß, also du bist alleine dort, weil da sonst niemand hochkommt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wo hört eigentlich der Luftraum auf? Mir hat noch niemand erklären können, warum es 660 ist. I don't know. Aber es gibt auch andere Länder, zum Beispiel in Österreich, da hat man gesagt, der kontrollierte Luftraum, beziehungsweise der Luftraum, den der Staat Österreich kontrolliert, hört da auf, wo Flugzeuge nicht mehr mit aerodynamischem Auftrieb fliegen, das was Sophie vorhin erklärt hat, sondern dass sie sich mit Keplerscher Kraft bewegen, also die ganzen Planeten und Umlaufbahnen. Also die Österreicher sagen, ab dem Moment, wo du keine Tragfläche mehr brauchst, bist du auch kein Flugzeug mehr und da hört dann auch der Spaß mit der Flugsicherung auf. Das einzige Luftfahrzeug, was auch wirklich diesen Transfer schafft, ist, glaube ich, das Space Shuttle. Es gibt so ein paar Spionagejets, die kommen da hoch. Man kann auch versuchen, irgendwie mit einem Parabelflug da hochzukommen. Aber ihr seht, das wird schon unheimlich schwierig und unheimlich teuer und das macht dann auch irgendwie keinen Spaß. Aber ich würde mal sagen, wenn ich da oben bin, dann gehört die Luft mir. Da muss ich ja eigentlich auf sonst niemanden aufpassen. Aber wir fliegen ja jetzt. Oder fliegst du über Flugfläche 660?
Dazu kann ich hier keine Aussage treffen. Aber ja, zum Thema alleine sein. Manchmal ist da oben doch jemand. Also so ein Beispiel, so in den USA gibt es da gerade so einen Menschen, der schießt gerne so Raketen hoch und lässt sie wieder landen. Die gehen ja so vertikal durch und ja. Ich glaube auch nicht, dass die auf mich ausweichen. Also ich weiß auch nicht, ob die Instrumentflug machen oder Sichtflug, aber anderes Thema. Jedenfalls können sich mal kurzfristig Dinge ändern. Die Welt ist nicht perfekt. Jetzt haben wir so Karten muss man drucken, das muss man irgendwie so einen Baum fällen, dann macht man daraus Papier, dann muss man dann bedrucken und das machen wir irgendwie jedes Jahr und dann verdienen da Leute Geld daran.
Also bei den Karten muss man sagen, wir haben ja gesagt, es gibt die ICAO und die Staaten kontrollieren den Luftraum, damit auch alle nicht unseren Tor gucken müssen, um wissen, wie es funktioniert, gibt es so ein Luftfahrthandbuch. Also das hättet ihr eigentlich alle durchlesen müssen, bevor ihr herkommt. Aber es gibt ein Luftfahrthandbuch, das ist normiert, das wird veröffentlicht und da steht alles drin. Da steht drin, wo ihr fliegen dürft, wo ihr nicht fliegen dürft, wie sieht ein Flughafen aus, was muss ein Pilot können, alles mögliche Krimskram steht da drin. So
aber wenn sich jetzt was ändert?
Ja, wenn sich jetzt was ändert.
Ja, wie kriegen wir das mit? Guck mal, ich habe das vorbereitet.
Die Karte sieht anders aus.
Ja.
Ist weniger bunt.
Ja, das ist richtig bunt. Guck mal, also bei Gelb, da sollten wir aufpassen, bei Rot, das ist gerade gar nicht möglich, da zu fliegen. Und dieses Grau sind, also da unten, da fliegt irgendeine Drohne lang, so wie das gerade aussieht. Das sind kurzfristige Änderungen. Das nennt sich Notice to Air Missions. Was ist das?
Also eine Notice to Air Missions ist so ein bisschen, kann ich sagen, eine Liebesbotschaft der Flugsicherung an das fliegende Personal. Ja. Es ist stark verschlüsselt, im Sinne von, es ist kompliziert zu lesen, denn was wir sehen, ist ein NOTAM. Vollkommen offensichtlich, oder?
Ja, also ich sehe da, warte mal, also ich, warte.
Das sind diese ICAO-Codes wieder. An der Uni hätte man gesagt, der Prof hätte gesagt, durch scharfes Hinsehen erkennt man das.
Ja, also ich sehe das, also warte mal, CSD auf RWY18.
Das ist alles fast richtig.
Erklär mir das mal bitte.
Also, die erste Zeile ist so eine Art Metadatenzeile. Da steht zum Beispiel, wer das rausgebracht hat, EDGG, das ist Langen-FIA, also dieser Bereich, diese Fluginformationsregion, gibt das heraus. QMRLC bedeutet, dass es im Bereich einer Landebahn eine Schließung gibt, also eine Bewegungseinschränkung ist. Das müsst ihr nicht auswendig können, ich muss das auch nachschauen. IV bedeutet sowohl für Instrumentenflug als auch für Sichtflug, also Visual. NBO steht dafür, dass es wichtig jetzt ist, also Now. B fürs Briefing und O für Operational. Es gibt auch andere, die weniger wichtig sind, das schauen wir dann gleich. A bedeutet, das betrifft einen Flugplatz, Höhe 0 bis 999, weil der Flugplatz hat ja keine Höhe, das Feld ist, ein bisschen, ist halt da. Und die Position. So, in der nächsten Zeile EDDF, haben wir gesagt, ist Frankfurt. Und da steht dann drin, das gilt vom 24. Dezember 22 Uhr bis zum 24. Dezember 2028.
Hey, Nachtflugfuhr wurde es doch erst um 23 Uhr.
Ja, das ist, weil wir mit UTC arbeiten. Und UTC 22 ist in Frankfurt 23 Uhr. Und da steht dann drin, Runway 18 closed. Also die Landebahn ist jeden Tag, steht noch ein Schedule, daily 22 bis 04 Uhr geschlossen. Das ist zum Beispiel eine Info. Das wisst ihr auch alle, Nachtflugverbot. Das wird dann veröffentlicht und da steht dann da. So.
Jetzt geht's weiter.
Jetzt
machen wir nicht nur irgendwie diese Runways zu, wir machen irgendwie auch andere Dinge. Wir haben vorher erwähnt, wir brauchen so einen Motor braucht Sprit, sonst kommen wir nach vorne, also brauchen wir irgendwie Geld.
So, Geld ist wichtig.
Geld ist wichtig, so. Also was machen wir mit Geld? Wir müssen das irgendwie bezahlen. Na gut, manchmal ist halt irgendwie so ein Kreditkartenterminal kaputt. Dann sollte ich das wissen, weil dann muss ich vorher zur Bank gehen. Das kann aber auch der umgekehrte Fall sein. Wir sind ganz modern unterwegs und wir nehmen jetzt kein Bargeld mehr an. Doof, wenn ich keine Kreditkarte habe.
Also quasi, bevor ihr nach Sylt fliegt, weil da gibt es auch irgendwie, glaube ich, nur einen Flugplatz, solltet ihr gucken, ob ihr so einen Geldsäckel oder eine Kreditkarte oder ihr nehmt einfach beides mit.
Ja, oder wie ihr auf dem Kongress seid, also so oben GPN, unten Kongress.
Ja. Jedenfalls seht ihr auch hier, die Codes oben haben sich so ein bisschen geändert. Der Herausgeber ist zum Beispiel eine andere Region oben. Die Kategorie QFAXX steht für Facilities, also für Dienstleistung an dem Flugplatz. XX, weil das Feld nicht benutzt wird und alle anderen Felder erkennt ihr zum Beispiel wieder, da stehen dann Uhrzeiten, ab wann das gilt, bis wann das gilt und wir hoffen einfach, dass dass hier EDVH bis zum 25. Februar Mitternacht ihre Kreditkartenterminal wieder zum Laufen kriegt.
Und wenn wir uns jetzt gerade vorbereiten darauf, dass wir entspannt von A nach B kommen, gibt es dann auch noch so Menschen, die meinen, so abnormale Flugzustände sind ein cooles Ding, das muss man provozieren, die machen dann so Roundings und andere Figuren. Das schließt sich so ein bisschen aus mit unserer Streckenfliegerei, deshalb sollten wir wissen, dass die da sind, dann fliegen wir drumherum, weil wenn du so über Kopf bist, kannst du nicht so einfach ausweichen.
Genau, so. Also ihr seht, das sind so eine Art kleine Botschaften, die wichtige Informationen für deinen Flug bringen. Also da steht wirklich alles Wichtige drin. Jetzt haben wir da so ein paar, drei Stück Beispiel gemacht.
Das ist
aber
ziemlich viel Text für ziemlich wenig Informationen.
Ja, und es ist irgendwie unsexy geschrieben.
Ja, aber die schreien mich alle an. So,
naja.
Aber das ist ja gar kein Problem, weil wir fliegen jetzt hier irgendwie von Hamburg nach Malle. So, wir haben das mal vorher vorgeplant und das ist jetzt auch gar nicht mal so kompliziert. Wir lesen jetzt mal gemeinsam Notams durch. Das sieht dann so aus.
Also das ist jetzt das Briefing. Klein Sophie hat den Flug vorbereitet. Wir haben euch ja irgendwie jetzt schon eingeschläfert mit dem ganzen Text, aber wir wollen ja wohin fliegen.
Ja, also wir fangen jetzt mal Hamburg an. So nach Hamburg ist da irgendwie so ein Licht auf so einem Hindernis kaputt und dann ist nochmal so ein Licht auf so einem Hindernis kaputt, dann ist da so ein Licht auf so einem Hindernis kaputt, dann ist da so ein Hindernis. Wir sind gerade im Briefing. Warte, wir fangen jetzt erstmal
an. Aber wenn du das alles durchliest, dann werden wir nie fertig.
Ja, das ist mein Job. Hier. Also wir haben doch nur eine Slide, oder?
Kannst du nicht ein bisschen, wir haben noch mehr Slides.
Achso, ja.
Also das ist Seite 1.
Pass auf, ich habe da nochmal was vorbereitet. Also so pass auf.
Sag mal, wir haben doch gesagt, wir halten es kurz.
Ja, warte, aber wir sind jetzt gerade in Finkenwerder. Guck mal, so, da ist noch ein Obstacle. Wir sind doch schon in Finkenwerder. Das ist doch fast in Malle.
Ach so.
So, guck mal. Oh, warte. Komm, wir lesen.
So viel, du hast mich angelogen hier. Du hast gesagt, es geht schnell. Also, wo sind wir jetzt? Keine Ahnung.
Wir sind jetzt gerade, guck mal, wir sind schon in der FAA drin. Das heißt, wir haben jetzt die Flughäfen sind hinter uns. Wir sind jetzt schon in der Fluginformationsregion. Und guck mal, da sind Übungen.
Übungen.
Und da darf ich nicht drüber fliegen. So, jetzt seht ihr gerade so ein wichtiges Ding. Man kann da jetzt einfach irgendwie so durchscrollen, das macht der Obelix, der bereitet sich jetzt hier gerade vor. Ihr seht, das ist ganz, 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 ganz viel Text. Und da stehen ganz viele Hindernisse drin, dass irgendwelche Lichter kaputt sind. Und das ist irgendwie.
Geht es auch irgendwann zu Ende?
Ja, warte, wo bist du gerade? Guck mal, jetzt bist du gerade jemals zurück?
Nee.
Aber das ist neu. Guck mal, das ist neu. So, also das ist ganz viel Text. Das sind 38 Seiten pure Text und da steht ganz, ganz viel, ich sag mal, nicht so ganz relevante Informationen drin. Aber irgendwo steht drin, dass da ein Luftraum ist, durch den ich gerade nicht durch darf. Die Aufgabe der fliegenden Crew ist es, vor jedem Flug diese vielen, vielen Seiten Text einmal durchzuscrollen, per Hand und auch abzuzeichnen.
Gibt es das auch als Hörbuch?
Ja, leider nicht. Aber das wäre schön für die Flugvorbereitung.
Ja. So wer liest so Naturhörbücher immer durch mit dieser tiefen, basslastigen Stimme?
Ja, genau. Also jedenfalls muss man da einmal gewissenhaft durchgehen. Und dann weiß man erstmal nur, wo diese Änderungen zu diesen Lufträumen sind. Und dann muss ich erstmal teilweise gucken, wo diese Lufträume sind, weil die teilweise nicht in Karten sind. Anderes Thema. So, also wir fassen mal kurz zusammen. Was wissen wir bis jetzt? Wir wissen, von wo nach wo wir fliegen wollen. Wir wissen, wo Lufträume sind und wo sich Lufträume geändert haben. Und jetzt haben wir so ein anderes Problem. Jeder, der jetzt mal gerade vor die Türe guckt, weiß, da ist ganz viel Suppe.
So Nebel, Suppe, also, sagt man.
Ja, Suppe. So. Ja, also ihr seht es da oben, also je weißer das ist, desto mehr Suppe ist da, und im Malle ist schönes Wetter. So, Problem. Wenn ich aus meinem Cockpit nicht rausgucken kann, dann weiß ich nicht, wo ich hinfliege. Das heißt, ich muss irgendwie meine Flugregel dann ändern. Das zweite Problem ist, Wasser kann kalt werden. Das mögen wir in Getränken. Auf so einer Tragfläche macht das irgendwie keinen so guten Eindruck, weil die wird dann schwerer, wenn das Wasser darauf gefriert. Und dann macht das Flugzeug irgendwann nicht mehr Fliegi-Flieg, sondern Falli-Fall. Um das zu verhindern, brauche
ich... Sehr professionell ausgedrückt.
Ja, danke. Dafür brauche ich eine Eiswasseranlage. Das heißt, ich kann nicht überall fliegen. Anderes Beispiel, Gewitter. Sollte man nicht durchfliegen, gibt es so Turbulenzen, macht keinen Spaß, da beschweren sich die Passagiere. Also lassen wir das lieber bleiben.
Der verschüttet meinen Tomatensaft immer.
Ja, wer das auch freiwillig trinkt, also gewürzt oder ungewürzt. Egal, wir schweifen ab. Jedenfalls seht ihr jetzt hier einmal links, das ist eine Streckenkarte und zwar nur die signifikanten Wettererscheinungen. Was wir jetzt gerade sehen, so vom Wind her, wir haben jetzt hier gerade irgendwie so Wind aus West da oben und der dreht da unten auf Süd, das heißt, das dreht irgendwie rechts rum, das nennt sich dann Hochdruckgebiet auf der Nordhalbkugel, das liegt an der Corioliskraft, egal, anderes Thema, wir wollen da nicht so tief reingehen. Und jetzt seht ihr da rechts einmal nochmal ganz viel Text. Das sind jetzt diesmal keine NOTAMs, das sind Metas und TAFs. Die geben uns einmal den aktuellen Wetterzustand an, der Meta, das ist der Meteorological Airfield Report oder sowas, und dann haben wir den Terminal Area Forecast. Also fangen wir da oben an, das heißt, wir haben jetzt hier gerade in Hamburg, da haben wir jetzt gerade irgendwie so 4 Knoten Wind und der kommt irgendwie so aus südlicher Richtung und dann haben wir irgendwie 5 Kilometer Sichtweite und also es ist ziemlich kalt. So.
Im Prinzip würde man die Piloten sagen, ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Vorbereitungen, oder?
Ja, oder das falsche Flugzeug. Ja. Jedenfalls kann sich Wetter auch ändern und das haben wir dann im TAF drin. Das TAF gibt uns in Textform eine Veränderung über die Zeit. Und ihr seht jetzt, also ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen kann, ihr seht jetzt hier so Wörter wie Tempo und Becoming und Tempo ist nicht das Straßentuch, sondern eine temporäre Änderung. Das heißt, ich habe einmal oben den Grundzustand, also T-Shirt ist schwarz und das wird temporär mal kurz blau und zwar in diesem Zeitraum. Oder es kann sich auch dauerhaft ändern.
Sophie, also ich will jetzt endlich losfliegen.
Ja, dann.
Aber so viel Vorbereitung. Ich guck,
ja, aber du, gut, du bist nicht so weit gekommen wie vorher.
Ja, also so. Anderes Flugzeug. Also. Aber wir haben doch jetzt irgendwie den Plan gemacht hier.
Ja, jetzt, aber sieht das anders aus.
Das sieht ein bisschen anders aus. Warum fliegen wir nicht in einer geraden Linie?
Ja, das hat zwei Gründe. Zum einen ist auf einer Kugel die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten der Großkreis. Mhm. Das heißt, auf der Karte ist es dann kein Strich mehr, sondern ein Kreis. Zum anderen haben wir diese ganzen Lufträume, NOTAMs und Wetter und Terrain und so weiter und müssen irgendwie drumherum fliegen. Das andere ist, dass die Flugsicherung ja auch nicht einfach irgendwie so random uns nach links und rechts navigieren kann, sondern die ist abhängig von Navigationsanlagen, von Wegpunkten, von Autobahnen. Ihr müsst euch vorstellen, in diesem Luftraum da oben gibt es Luftfahrtstraßen, Airbase. Die fliegen wir ab. Das ist Punkt A nach Punkt B, die heißt dann irgendwie Alpha 372. Und dann sagt die Flugsicherung, fliege Alpha 372. Ich gucke mal in die Karte, sehe, da ist der Strich, da kann ich lang fliegen.
Genau, aber das müssen wir denen auch irgendwie sagen.
Ja.
Und dafür gibt es dieses tolle Dokument. Es könnte ein Fax sein.
Also, das geht auch per Fax, das ist jetzt ein Flugplan. Das kann man heutzutage teilweise per App aufgeben. Viel Spaß, das in Spanien per App zu machen, das funktioniert nicht. Und da macht man das noch per Fax oder per Telefon, dann diktiert man das einmal runter. Jedenfalls, was haben wir jetzt da drin? Fangen wir mal oben an. Wir haben einmal die Luftfahrzeugkennung drin, das ist jetzt in diesem Fall Delta Echo Romeo Foxtrot Hotel. Darin erkennt die Flugsicherung, es ist in Deutschland zugelassenes Flugzeug, Klasse Echo, also kleiner 2 Tonnen Abfluggewicht. Wir wollen nach Instrumentenflugregeln fliegen. Wir ignorieren jetzt mal, dass die Kanada das einfach gar nicht kann. Und wir sind im General Aviation Bereich unterwegs. So, wir sind von der Wirbelschleppenkategorie leicht. Wir können so GOI-S eine Ausrüstung machen. Wir wollen von Hamburg um 22 Uhr Sudu-Zeit in diese Route fliegen.
Das ist ja schon gleich.
Ja, wir sind schon losgeflogen. Ne? Ah,
schwierig.
Ja, sag mal Bescheid. So, jedenfalls sage ich dann noch, was ich an Sprit dabei habe. Also gut, 12 Stunden Sprit in der Katana ist sportlich. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Und ich fliege alleine, also du bleibst da.
Genau, aber ich passe auf dich auf, so ein bisschen. Weil so ein Flugplan, und das, wir haben ja gesehen, Sophie ist super vorbereitet. Sophie weiß alles, ist auf alles vorbereitet. Schlechtes Wetter, schlechte Laune, Hunger, Durst, alles mit dabei. Jetzt ist es aber so, wir bewegen uns ja nicht allein im Luftraum. es gibt sowas, nennt sich auch Air Navigation Service Provider, das ist ein Dienstleister, zu Deutsch auch Flugsicherung. Und da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die passen auf einen auf. Zum einen gucken sie, dass Sophie das macht, was auch in dem Flugplan steht. Zum anderen gibt es ja auch andere Flugzeuge, die auch, ich sage immer, Luft ist so geteiltes Medium. Ja, also die anderen Flugzeuge wollen ja auch fliegen, die dürfen Sophie nicht zu nahe kommen. Es darf auch irgendwie nicht passieren, dass in einem Luftraum auf einmal 80 Flugzeuge sind und im anderen irgendwie null. Also diese Flugpläne helfen sozusagen auch auf europäischer Ebene, eine Koordination zu schaffen, zu planen, dass die Lufträume optimal ausgelastet sind, dass es da nicht zu eng wird, weil das wäre alles unangenehm. Aber wir haben jetzt den Flugplan aufgegeben. Und wir sind jetzt bereit. Jetzt können wir losfliegen, oder?
Ja, endlich.
Also, zusammengefasst. Wir haben entschieden, ob wir VFA oder IFA machen.
VFA oder beides.
Oder beides, wenn wir wechseln müssen, zum Beispiel, weil eine Wolke kommt oder weil wir in einen anderen Luftraum fliegen.
So, wir wissen, wie schwer wir sind und wie viel Sprit wir mitnehmen wollen und warum wir das tun. Wir wissen auch, wo wir lang fliegen wollen und warum wir das tun wollen. Und wir haben der Flugsicherung gesagt, dass wir losfliegen können. Also, wir haben jetzt ganz, ganz viel über Vorbereitung gesprochen. Warum haben wir das eigentlich jetzt getan?
Wir haben eigentlich nur über Vorbereitung gesprochen.
Ja, aber so viel. Also wir haben ganz viel Papier erzeugt. Wir haben einen Plan gemacht. Wir wissen jetzt ganz genau, wo wir langfliegen wollen. Wir haben uns damit beschäftigt, wo der Luftraum vor uns ist. Und wir wissen auch, dass wir mal da links oder rechts fliegen können, wenn was passiert. Warum tun wir das? Wenn wir jetzt irgendwie starten, dann verlassen wir den festen Boden und wechseln in das Medium Luft. Sobald wir das tun, gibt es irgendwann einen Punkt, wo wir den Start nicht mehr abbrechen können und wir wirklich in die Luft müssen. Wir können nicht mehr anhalten, die Bahn ist zu kurz. Von dem Moment dann ist Fliegen das Abarbeiten des vorher erzeugten Plans. Von dem Moment an kann ich ein Problem nicht mehr wegdiskutieren. Ich muss ein Problem erkennen, ich muss Fakten sammeln, bewerten, Risiken und Vorteile abwägen, Entscheidungen treffen, ich muss Probleme priorisieren nach Wertigkeit.
Genau, also der Clou ist halt, ihr versucht in der Vorbereitung alles abzudecken, auch Dinge, auf die ihr überhaupt gar keinen Bock habt. Ja, also zum Beispiel, ihr müsst irgendeinen Ausweichflughafen suchen oder dies und das passiert. Also die Notimes können sich auch unterwegs ändern. Und deswegen ist diese Vorbereitung so wichtig, weil irgendwie so parken ist nicht. Ja, also das
ist einfach immer weiter. Schwierig. Fahrt ist das halbe Leben, anhalten ist nicht mehr.
So, aber wir fliegen los und da fängt auch schon das erste Problem an. Ich hätte vielleicht auch anfangen sagen müssen, also wir haben es ja kurz gesagt, Fliegen ist ein ganzer Industriezweig, ein ganzer Berufszweig. Wir könnten über 9 Millionen Dinge sprechen. Wir wollen einfach über so ein paar wichtige Dinge sprechen. Wenn wir was auslassen, das heißt nicht, dass es weniger wichtig ist, aber wir haben auch noch alle irgendwas anderes vor heute.
Ich habe was geschafft. Ich habe nicht vor ein großes Flugzeug gedrängt. Guck mal, wir sind da vorne. Wir haben denen den Weg abgeschnitten.
Also ihr seht vielleicht, warum Planung wichtig ist. Weil auch wenn das Verfahren für alle gleich ist, ja, also der große Vogel hat auch einen Flugplan, der kleine auch, aber es gibt dann doch so ein paar Unterschiede, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Was bedeutet das? Wir haben da am Anfang darüber gesprochen, ein Flugzeug fliegt, weil es sich durch die Luft bewegt und die Luft sozusagen das Flugzeug trägt. Ja, das geht aber davon aus, dass die Luft auch da ist, wo ich sie gerne hätte. Also Luft ist da, damit der Flügel da durchkommt. Wenn da jetzt irgendwie die Luft sich bewegt, zum Beispiel Wind ist, dann kennt ihr das, das sind irgendwie Turbulenzen im Flieger. So, jetzt ist es so, damit ein Flugzeug fliegt, muss es Luft bewegen. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass das kleine Flugzeug da vorne deutlich weniger Luft bewegt als das große da hinten. Das führt dazu, dass wenn die Reihenfolge andersrum wäre und das kleine Flugzeug in die Luftbewegung des großen fliegt, dann ist das geschüttelt und nicht gerührt.
Also Kunst.
Genau, also das nennt sich Wirbelschleppe. Das ist eine besondere Form der Turbulenz und das sieht man auch sehr schön. Das ist ein Bild, wo an der Flügelspitze fängt die Luft an sich zu drehen und dreht sich an beiden Seiten.
Und das sind Luftmassen, die sich da bewegen. In ganz kurz, wenn dieses kleine Flugzeug durch die Wirbelschleppe von so einer 747 fliegt, dann ist das kein Spaß, das dreht dich auch mal auf den Kopf und du kannst dagegen nichts tun. Deswegen sorgt diese liebe Flugsicherung dafür, dass wir so ein bisschen Abstand zueinander haben.
Genau, also bei so einem Flugzeug, da steht alles mit dabei, wie schwer es ist. Ja? Und vielleicht nur so mal Größenvergleich, ich weiß jetzt nicht, wie schwer das da vorne ist, aber das da hinten, das kann beim Schwab schon so 300, 400 Tonnen Gewicht auf die Waage bringen. Und das fliegt. Ja? Also müsst ihr euch vorstellen, wie viel Luft, die man ja hier gar nicht spürt, da bewegt wird, damit 400 Tonnen einfach so ganz gemütlich in die Luft kommen und auch so ohne Probleme. Und das ist halt gefährlich. So. Und deswegen muss man Abstand halten. Das ist ein Abstand, der in Zeit angegeben werden oder in Distanz. Das ist wichtig beim Starten, das ist auch wichtig beim Fliegen, das ist immer wichtig auch bei der Landung.
So, jetzt lass uns mal fliegen. Komm, wir müssen
dann. Wir haben jetzt keine Zeit.
Wir fliegen jetzt mal durch. Also,
fliegen.
Wir fliegen jetzt. Und Fliegen ist Diese drei Punkte. Aviate, Navigate, Communicate. Wir haben gesagt, wir können Probleme nicht wegdiskutieren. Das ist ein Problem, das ignorieren wir jetzt mit der Zeit. So, wir fliegen jetzt einfach diesen Vortrag zu. Dann navigieren wir durch den Vortrag und dann kommunizieren wir. Also wir kommunizieren jetzt, wir ignorieren Q&A. So, priorisierte Abarbeitung von Problemen. Weil wir sind nicht alleine. Das haben wir irgendwie heute Mittag festgestellt. Wir haben mal so ein bisschen reingeguckt. Das sind so wenige Flugzeuge. Das ist jetzt so der tiefe Luftraum.
Und das muss man sagen, das ist bis Flight Level 100. Ja, ihr würdet sagen, was soll dieser ganze Vortrag? Ist kein Problem. Guck mal, ich kann an dem einfach vorbeifliegen.
Also das ist nur der an- und abfliegende Verkehr und so ein paar Hobbyflieger. So oben drüber sieht das dann so ein bisschen anders aus. Da ist so ein bisschen mehr los.
Jetzt wird aber jemand sagen, komm mal, das ist zwischen Flugfläche 100 und wir wissen, haben es ja aus der Folie, das geht bis 66. So, wo ist das Problem? Ja, die können sich ja einfach aufeinander stapeln. Easy peasy. Wenn man das jetzt filtert und sagt, ich will nur ab 300 bis 400, die Grafik sieht nicht wirklich anders aus. Und das kommt daher, dass zum einen, wenn ich von Berlin nach München fliege oder von London nach Madrid, will ich ja so direkt wie möglich fliegen. Das heißt, es gibt nicht so viele Wege, also da hat keiner Bock, einen großen Umweg zu fliegen.
Das ist kein Problem, wir gucken einfach aus dem Fenster raus und dann wissen, wo wir sind.
Genau, aber jedenfalls, also da sieht man schon so ein bisschen, wir fliegen auch ziemlich hoch. Das wollte ich noch zu davor sagen. Wir fliegen alle auf der gleichen Route, 6000 Fuß, ja, ja. Aber so ein Flugzeug fliegt eigentlich höher manchmal.
Ja, da unten drunter war der Atlantik. Ja, ist egal.
Jedenfalls, die Flugzeuge fliegen auch alle auf einer ähnlichen Höhe. Das hat den Grund, dass sie so ein Betriebsoptimum sind. Ja? Also genauso wie so ein Motor bei einer bestimmten Drehzahl seine maximale Leistung bei bestem Kraftstoffverbrauch bringt, ist das bei dem Flugzeug nicht anders. Und da müsst ihr euch vorstellen, die wollen da alle auf der gleichen Route fliegen, am besten auf der gleichen Höhe, weil es spritsparend ist. Und dann wird es da doch ein bisschen eng. So, deswegen muss man navigieren. Fliegen haben wir schon besprochen. Wir wissen, hier, ich halte den Hebel, sodass das Flugzeug stabil in der Luft ist. Navigieren. Navigieren, würdet ihr jetzt sagen, ich habe ja ein Fenster im Flugzeug. Hat Sophie gesagt, also wo bin ich da?
Also du bist jetzt gerade im Atlantik. Hinter dir ist Xorna und unter dir ist der Flugplatz. Weißt du, weil ich das weiß?
Weil du da selber warst.
Ja, auch, aber weil da drunter ist so eine Bodenstation, die hat so einen Funksignal hochgeschickt und hat gesagt, du bist jetzt da.
Genau, also es gibt verschiedene Methoden, wie man navigieren kann. Man kann aus dem Fenster schauen. Das geht aber nur bei gutem Wetter und meistens auch nur tagsüber. Dann gibt es INS, das ist Inertialnavigation. Ihr kennt es vielleicht, das ist so ein Kreiselkompass. Das ist im Prinzip ein Navigationssystem, was ihr, wenn ihr losfährt, stellt ihr die Position ein und dann sagt es euch, wo ihr seid, je nachdem, wo ihr lange flogen.
Brauchen wir alles nicht, wir haben doch GPS. Guck mal, wir nehmen einfach GPS, das ist alles super. Also da, wo grün ist und da, wo rot ist, haben wir halt keins.
Genau, bei GPS fängt das Problem damit an, dass das gestört werden kann. Also ihr wisst ja sicher, dass die Welt nicht frei von Konflikten ist. Und an diesen Konfliktgrenzen, wie zum Beispiel am Süden der Ukraine, aber auch an den anderen NATO-Grenzen nach Osten, sinkt die Zuverlässigkeit von GPS. Und das wäre jetzt richtig blöd, wenn ich im Flieger sitze und mein GPS sagt, nö, kein Bock mehr, du weißt mehr, wo du bist. So, deswegen gibt es da verschiedene Alternativen, Sophie hat es angesprochen, Flugsicherungs- und Navigationsdienstleister bieten auch am Boden Navigationssysteme an, auf die sie sich die Flugzeuge beziehen können. Ja, also du kannst während dem Flug im Prinzip, wenn dein GPS abraucht, dann sagst du, kein Problem, ich kann A noch aus dem Fenster schauen, wenn es Tag ist, ich habe ein Inertialnavigationssystem und ich habe Bodennavigationssystemanlagen.
Ich mache das anders. Ich frage einfach die Flugsicherung, wo wir sind.
Das kannst du auch machen.
Ja, wie geht das?
Ja, ich weiß es nicht. Die haben da so Systeme.
Und Flugzeug.
Ein Flugzeug. Ein Radar.
Ein Flugzeug.
Das Radar spannender.
Das Flugzeug, das kann fliegen.
Also, ihr seht schon, wir haben unterschiedliche Leidenschaften. Was man hier sieht, schönes Beispiel, ihr habt ja bestimmt alle mal gehört, Radarschirm. Ja, das kennt man aus dem Film. Das
und dann nein, du kommst auf der nächsten Folie. Du hast ein extra Slide bekommen von uns.
Ist die Zeit schon vorbei?
Ja, wir haben noch 3 Minuten da
oben. Also ich sage immer, unsere Flüge sind besser vorbereitet als unsere Vorträge.
Ja, wir sind ja auch beruflich Piloten und machen keine Vorträge. Jedenfalls, weißt du, die Flugsicherung, wo wir sind, da gibt es auch dann Primär- und Sekundärradar. Und dann kommt diese Sarah. So, jetzt ein Hold Your Horses, ich habe was für dich vorbereitet. Das kommt jetzt. So, wir landen jetzt. Und weil wir ja Profis sind, machen wir keine Präzisionsanflüge, sondern wir machen Sichtanflüge. Deshalb machen wir so Pi mal Daumen mit der Zeit. Wir ballpointen das jetzt. Wir machen jetzt einen Sichtanflug. Wir wissen also jetzt, wir sehen die Landebahn, wir landen da jetzt irgendwie. Wenn ich irgendwie schneller fliege, dann habe ich da so 3 Lichterchen und die sagen mir dann, ob ich zu hoch oder zu tief bin. Aber wenn Nebel ist oder die Sarah kommt und sagt, wir haben keine Zeit mehr, dann machen wir einen Präzisionsanflug. Das ist jetzt dein Job.
Ja, also die Folie kommt erst jetzt. Aber jedenfalls, wenn man nichts sieht, wir sind super vorbereitet. Wenn man nichts sieht, ihr seht, wir sprechen aus Leidenschaft, deswegen ist es in der Zeit schwierig. Danke für den...
Erzähl mal ein ILS.
Genau, das ist ILS. Also es gibt das Instrument Landing System. Das ist, damit man nicht mit den Augen landen muss. Und das besteht aus zwei Antennen, einmal einem Gleitpfad und einem Localizer. Der Localizer sagt, wo ist die Landebahn? Und der Gleitpfad sagt, in welchem Winkel ich landen muss. Der Vorteil ist, das funktioniert mit Funkwellen, das funktioniert bei Nacht, bei Nebel. Im Prinzip muss ich im Flieger nur auf mein kleines Display schauen und dann kann ich da landen. Es hat noch viele andere Vorteile. Wenn wir normierte Anflugswege haben, dann kann man die Flugzeuge besser organisieren. Man kann aufpassen, dass sie nicht darüber fliegen, wo irgendwie zu viel Lärm sein soll, weil sozusagen das wird einfach sehr präzise von der Landung.
So, und dann sind wir am Boden. Und weil wir im Boden sind, machen wir Nachbereitung. Und die Nachbereitung findet draußen in der Bar statt, weil wir keine Zeit mehr für Q&A haben und sagen vielen Dank. Thank you.